Unser Thema heute, das Lexikon der ADHS-Begriffe.
Rund um ADHS gibt es sehr viele Begrifflichkeiten, die manchmal gar nicht so einfach verständlich sind. Wir wollen euch über die nächsten Folgen und Monate hinweg immer wieder einige Begriffe vorstellen.
Heute geht's um die folgenden Themen: ADHS und ADS, damit verbunden die Begrifflichkeiten von hyperaktiv und hypoaktiv und ADHS. Dann schließen wir noch die Begriffe neurodivers, neurodivergent und neurotypisch an. Und zuletzt gehen wir dann noch mit euch auf einen kurzen Exkurs ins Thema, wie bekommt man ADHS? Warum geht's bei manchen weg, während es bei anderen erst im Erwachsenenalter auftaucht?
Fangen wir mit dem Offensichtlichsten an. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen ADS und ADHS? Früher haben die Ärzte tatsächlich unterschieden zwischen ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, und ADS, also Aufmerksamkeitsdefizit-Störung. Federführend ist hier die US-Leitlinie DSM, die 1980 die Unterscheidung eingeführt hatte. 1987 wurde hier allerdings schon nur noch ADHS, also im Englischen ADHD, erwähnt. Und ADS hat ab 1987 schon keine Erwähnung mehr gefunden.
1994 wurde dann von drei Varianten gesprochen. Die nannte man Präsentationsformen. Diese sind der hyperaktiv-impulsive Typ. Das ist der Klassiker, den die meisten vor Augen haben, wenn es um eine ADHS geht. Also jemand mit viel Bewegung, viel Reden, impulsive Entscheidungen. Das ist der sprichwörtliche Zappel-Philipp. Die zweite Form ist der unaufmerksame Typ, das, was viele Personen ADS genannt haben. Hier spricht man auch von Hypoaktivität. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Person weniger Energie hat, aber die Energie richtet sich nach innen. Die Person ist eher träumerisch, vergesslich, hat Schwierigkeiten beim Starten einer Aufgabe. Aber von außen sind sie häufig sehr unauffällig. Und dann gibt es noch den Mischtyp, also der kombinierte Typ aus der hyperaktiv-impulsiven Form und der unaufmerksamen Form. Und die ist tatsächlich am allerhäufigsten.
Aber seit 2013 gibt es in der US-Richtlinie auch diese drei Präsentationsformen nicht mehr, sondern nur noch ADHS. Auch in der deutschen primären Richtlinie, der ICD-11, gibt es keine Unterscheidung. Ausgeschrieben wird die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung allerdings mit einem Schrägstrich, was ich sehr markant finde. Das heißt, es ist eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Hier im Podcast schauen wir uns ja vor allem die Probleme rund um die ADHS an. Zu Verständniszwecken finden wir es deshalb weiterhin sinnvoll, zwischen diesen drei Präsentationsformen zu unterscheiden.
Grundsätzlich ist ADHS ein Spektrum. Das heißt, man kann es viel oder wenig haben, man kann es nur in einzelnen Aspekten haben und es kann sich in der Ausprägung auch verändern. Ob es dann eine ADHS ist oder nicht, entscheidet die Diagnose. Dabei wird sich angeschaut die Intensität aller Symptome. Daraufhin wird dann bewertet, ob die Summe dieser Symptome über einem bestimmten Schwellenwert liegt.
Und dann gibt es auch noch ADHS oder auf Englisch ADHD, also A-U-D-H-S. Das steht für die Kombination aus Autismus und ADHS. Warum gibt es einen Begriff dafür? Weil die Kombination tatsächlich sehr häufig ist. Etwa 30-50% der Autisten haben auch eine ADHS. Andersrum ist es nicht so, weil Autismus ist deutlich seltener als ADHS, aber daher hat es sehr viel Relevanz. Bis 2013 durfte man übrigens offiziell gar keine Doppeldiagnose stellen von Autismus und ADHS. Eine Diagnose hat quasi die andere ausgeschlossen. Zum Glück ist das heute anders.
Jetzt wollen wir auf die Begrifflichkeiten neurodivers, neurodivergent und neurotypisch eingehen. Diese drei Begriffe tauchen immer öfter auf, auch in unserem Podcast. Und wir wollen kurz erklären, was sie bedeuten und woher sie kommen. Der Begriff Neurodiversität wurde Ende der 90er von der Soziologin Judy Singer geprägt. Die Idee dahinter, das menschliche Gehirn ist nicht entweder normal oder kaputt. Es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie Gehirne funktionieren können. Und das ist keine Störung, sondern Vielfalt. Also übersetzt, Gehirnvielfalt, das sind wir alle, neurotypische und neurodivergente Personen zusammen.
Dann der Begriff neurotypisch beschreibt ganz einfach Menschen, bei denen das Gehirn so funktioniert, wie die Gesellschaft es als Standard bezeichnet. Also übersetzt ein quasi normales Gehirn.
Ja, und neurodivergent beschreibt dann einzelne Menschen, deren Gehirn von diesem gesellschaftlichen Standard, dieser Norm abweicht. Das sind Personen mit ADHS, Autismus, Legasthenie, Tourette. Einige Beispiele für Neurodivergenz. Divergenz heißt Abweichung. für uns also übersetzt sozusagen das nicht normale Gehirn. Wir waren da bisher im Podcast auch noch nicht ganz sauber mit der Wortwahl und das wollen wir jetzt in Zukunft auch ändern und da noch präziser für euch auch sein.
Ja, dann zum Abschluss nochmal ein kurzer Exkurs. Woher kommt ADHS überhaupt? Wie kommt das zustande? Manche berichten ja, dass sie es als Kind schon hatten, aber als Erwachsene nicht mehr. Andere waren als Kind total unauffällig und werden dann als Erwachsene erst diagnostiziert. Aber gleichzeitig behaupten wir im Podcast ja, dass es keine heilbare Krankheit ist und auch nichts, woran man sich anstecken kann. Also woher kommt ADHS?
Die kurze Antwort dazu, es ist hauptsächlich genetisch. ADHS tritt familiär gehäuft auf. Die meisten Personen, die eine ADHS haben, haben sie geerbt von ihren Eltern, Großeltern. Dabei gibt es eine hohe Heritabilität, also Vererblichkeit, die auf ca. 75-80% geschätzt wird. Das ist wirklich sehr, sehr hoch. Aber es gibt jetzt kein einzelnes ADHS-Gen. Hier spielen viele verschiedene Gene zusammen und tragen jeweils ein bisschen dazu bei. Das bedeutet in der Fachsprache polygenetische Struktur. Es bedeutet auch, dass zwei Geschwister mit derselben genetischen Veranlagung, also häufig eben auch Zwillinge, sehr unterschiedliche Symptome aufzeigen können.
Neben der Erblichkeit gibt es allerdings noch einen zweiten großen Faktor, die frühkindliche Entwicklung. Stress, belastende Bindungserfahrungen oder ungünstige Umweltbedingungen in dieser Zeit können dazu beitragen, wie stark sich eine Veranlagung zeigt. Das heißt aber auch, ADHS entsteht eben nicht durch schlechte Erziehung oder durch schlechte Ernährung. Das ist ein Mythos. Erziehung und gerade bei Erwachsenen auch Ernährung und Sport können zwar beeinflussen, wie gut jemand mit ADHS zurechtkommt, aber nicht, ob jemand ADHS überhaupt erst hat.
Ja, das erklärt jetzt zwar, wo die ADHS herkommt, aber noch nicht, warum es bei manchen später erst auftaucht und bei anderen dann scheinbar verwächst. Früher dachte man, dass die ADHS eine Kinderkrankheit war. Und damals galt man auch mit 18 Jahren offiziell als austherapiert. Heute weiß man aber, bei 2/3 der Betroffenen bleiben die Symptome auch im Erwachsenenalter bestehen. Anders gesagt, es kann sich tatsächlich bei manchen so weit verwachsen, dass man nicht mehr von einer ADHS spricht. Hier wollen wir euch nochmal kurz erinnern, wir hatten vorhin gesagt, die ADHS liegt dann vor, wenn in der Diagnose die Summe der Symptome über einem Schwellenwert liegen. Wenn also die Symptome einer Person besser werden, dann fallen manche Personen auch unter diese Diagnoseschwelle.
Ja, und andersrum, wie ist es mit ADHS erst im Alter bekommen? Der Stand der Wissenschaft ist immer noch, dass ADHS sich nicht im Laufe des Lebens entwickeln kann. Wer als Kind nicht diagnostiziert wurde, als Erwachsener aber schon, der hatte trotzdem sein ganzes Leben lang schon ADHS. Hier mal für euch 4 beispielhafte Gründe, warum jemand erst spät im Leben eine Diagnose mit ADHS erhält. Der erste Grund ist zum Beispiel, dass er als Kind oder Jugendlicher einfach nicht aufgefallen ist. Insbesondere Frauen und Träumer sind sehr unauffällig und können da schnell durchs Raster fallen. Oder das Umfeld war der Meinung, dass es ADHS überhaupt gar nicht gibt. Wenn diese Personen dann später im Leben von ADHS erfahren, fühlen sie sich meistens sehr gesehen und finden sich da sehr schnell wieder.
Ja, eine zweite Möglichkeit könnte sein, dass sich die Umstände verändern, in denen man lebt. Und wenn die Umstände vielleicht nicht mehr ganz so ADHS-förderlich sind, dann können die Umstände die ADHS-Symptome verstärken. Das kann also sein durch Stress beispielsweise oder durch starke Veränderungen im Leben. Man bekommt ein Kind und auf einmal sind alle Strategien, die man hatte vorab, anders und über den Haufen geworfen. Und jetzt kommt die Person auf einmal über die Diagnoseschwelle, weil die Symptome einfach stärker durchschlagen.
Ein dritter Grund, warum jemand erst sehr spät diagnostiziert wird, könnte auch sein, dass zuerst etwas anderes diagnostiziert wurde. Entweder eine Komorbidität oder eben eine Falschdiagnose. Und wenn das dann behandelt wurde oder sich eben als Falschdiagnose herausstellt, kann es dann eben sein, dass die ADHS übrig bleibt oder hervortritt und sichtbar wird und so dann die Diagnose erst später erfolgt.
Und zu guter Letzt, die Diagnosekriterien ändern sich über Zeit. Also auch im Rahmen einer Diagnose gibt es neue oder veraltete Kriterien und Symptome, die hinzugenommen wird oder auf die nicht mehr so stark gesetzt wird. Das passiert besonders aktuell. Die bisherige Diagnose war sehr stark auf hyperaktive Jungs ausgerichtet. Das ändert sich jetzt sehr langsam, sodass auch manche Personen, die bislang durchs Raster gefallen sind, nun bei der Diagnose ein anderes Ergebnis bekommen. Besonders auch wieder hier Frauen oder Personen mit der unaufmerksamen Träumerausprägung.
Damit sind wir schon wieder am Ende. Fassen wir nochmal kurz zusammen. ADS und ADHS sind das Gleiche. ADHS ist die Kombination von ADHS und Autismus. Neurodivergent beschreibt eine Person, deren Gehirn nicht der Norm entspricht, wie zum Beispiel Autismus, ADHS oder Tourette. Neurodivers beschreibt eine Bandbreite, also die ganze Gehirnvielfalt, die es gibt. Und neurotypisch beschreibt eine Person, deren Gehirn der Norm entspricht. Und zuletzt, ADHS kommt und geht nicht und ist auch nicht ansteckend. Es ist immer da, kann im Laufe des Erwachsenwerdens bei manchen Personen allerdings weniger werden. ADHS kommt hauptsächlich durch Gene und teils durch Umstände in der frühen Kindheit. Wir hoffen, dass die Folge bei euch etwas Klarheit geschafft hat, falls ihr Begriffe noch nicht kanntet. Und wenn ihr Begriffe habt, die wir mit aufnehmen sollen, hinterlasst uns gerne einen Kommentar.
Und zu guter Letzt noch zwei Ankündigungen in eigener Sache. Am 11.07. bieten wir einen Workshop zum Thema Unordnung dauerhaft bekämpfen für alle, die in einer neurodiversen Beziehung leben. Und wenn ihr an diesem oder einem unserer zukünftigen Workshops Interesse habt, dann schickt uns eine E-Mail an adhs.beziehungen@gmail.com. Und die zweite Ankündigung ist, dass wir uns für einen Monat in die Sommerpause verabschieden. Wir hören uns dann wieder im September mit vielen spannenden neuen Folgen, zum Beispiel zum Thema Selbsthilfegruppen und einer Buchvorstellung. Wir wünschen euch bis dahin eine schöne Sommerzeit und bis zum nächsten Mal.